Wo kein
Richter da kein Henker oder so, ne?
Wo kein Kläger da kein Richter, glaube ich.
Wo kein Richter. Aber gut, das ist dasselbe in Grün, oder?
Das ist ein Schritt später quasi.
Da kein Henker.
Wo kein Henker, da kein Toter, sag ich immer.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir auflösen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene etwas Wahres erzählt haben, hier die kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten beginnen heute ab 32 Minuten und 17. Und jetzt lösen wir erstmal auf, was beim letzten Mal passiert ist.
Deine Geschichte, Josch. In Schicksalshänden. Ein junger Mann hat eine harte Kindheit hinter sich. Einen alkoholkranken Vater, der ihn regelmäßig verprügelt. Und irgendwann in einer seiner Wutattacken und Gewaltexzessen seinem Sohnemann mit Absicht mit heißem, kochendem Wasser die Hände verbrüht. So stark, dass die einbandagiert werden müssen und er auch lange ins Krankenhaus kommt, das Jugendamt sich einschaltet und der junge Mann glücklicherweise von seinem Vater getrennt wird. Daraufhin merkt unser Protagonist, dass er eine neue Gabe zu besitzen scheint. Und zwar kann er, wenn er andere fremde Hände berührt, das nächste größere dramatische Ereignis sehen. Also es ist nicht unbedingt, also es ist ein kleiner Blick in die Zukunft, wenn man so will. Und das macht er beispielsweise, ich glaube, bei seiner Ärztin. Da sieht er, dass die bald einen Heiratsantrag bekommt und den annimmt. Und er sieht das halt bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten. Wir haben in der Geschichte irgendwann auch einen kleineren Zeitsprung, glaube ich, dass es dann so ein bisschen ist, so ja, über die Jahre hinweg hat ihn das auch ziemlich fertig gemacht, weil er halt nicht nur schöne Sachen wie Heiratsanträge sieht, sondern eben auch Todesfälle voraussehen kann. Und er aber natürlich keinen Einfluss darauf hat. Und selbst wenn er versucht, Einfluss darauf zu nehmen und zu sagen, hey, du wirst morgen von der Straßenbahn überfahren, fahr aber bitte nicht Straßenbahn, das geht nicht. Das klappt einfach nicht, sondern die Leute sterben. Und dementsprechend merkt er dann irgendwann, dass diese Gabe scheinbar mehr Fluch als Segen zu sein scheint oder ist, und fängt dann an, seine Hände eigentlich nur noch in Handschuhen zu vergraben, und damit er eben keine fremden Hände mehr berührt. Und er kommt irgendwie damit zurecht, hat aber immer noch Probleme, beispielsweise die Tür aufzuschließen, mit kleinen Dingen umzugehen. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn er so, vielleicht ist er richtig bescheuert und hat auch noch Fäustlinge an. Das wissen wir aber nicht. Auf jeden Fall ist es dann so, dass er irgendwann nach dem Einkaufen wieder nach Hause kommt, die Tür mal wieder aufschließen möchte, dann etwas länger braucht und dann von hinten auf die Schulter getippt wird von einem, ja, Bettler, wahrscheinlich vielleicht sogar Obdachlosen, das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall fragt ihn jemand nach Kleingeld. Und eigentlich ist er so ein bisschen so, ach du, ich habe eigentlich nichts und ich bin auch hier nur auf dem Sprung. Ich habe meine ganze Kohle gerade im Supermarkt gelassen. Aber derjenige, ja, der ist ein bisschen penetrant und fragt, ach komm, wovon hast du das denn bezahlt? Du hast doch bestimmt noch was, ja. Und er hat auch tatsächlich noch ein bisschen Kleingeld und gibt dann nach und möchte demjenigen auch etwas geben. Dabei berühren sich allerdings die Hände, denn er hat die Handschuhe ausgezogen, damit er die Tür aufschließen kann. Das heißt, die Hände sind nicht mehr in den Handschuhen. Und so kann er mal wieder einen kleinen Blick in das nächstgrößere dramatische Ereignis seines Gegenübers werfen. Und er sieht, dass dieser seine Wohnung ausraubt und über einen leblosen Körper steigt. Und das ist er. Also schaut er eigentlich gerade in die Zukunft seines Mörders. Und dann ist die Geschichte vorbei. Ein sehr geiles Ende, eine sehr geile Geschichte. Jemand im Discord hat geschrieben, dein bestes Ende, glaube ich, oder so. Hat, glaube ich, wirklich jemand geschrieben, und ich muss sagen, ich fand auch, also ich weiß nicht, ob es das Beste war, dafür müsste ich jetzt alle Enden, wir kennen noch aus dem FF, aber wirklich sehr geil. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Geschrieben. Fand ich richtig, richtig gut gemacht. Bevor ich sage, was ich denke, kann ich einmal sagen, was die Community gedacht hat. Und zwar, gar nicht mal so eindeutig, 35% von euch, Leute, glauben, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat, während 65% der Meinung sind, dass sie es nicht tun. Und jetzt habe ich Josh gerade hochscrollen sehen auf seinem iPad. Vielleicht ändere ich jetzt meine Meinung. Aber nein, ich sage, diese Geschichte ist ausgedacht. Also wegen dem Hochscrollen denke ich halt, dass er jetzt zu seinen Notizen scrollt, zu seinem wahren Spickzettel sozusagen.
Mein wahrer Spickzettel.
Aber ich glaube, du hast dir die Geschichte ausgedacht und hast es irgendwie hingekriegt, mal wieder einfach dich und mich hier irgendwie zu toppen mit so einer geilen Story an sich auch. Also ich will diese Story gar nicht nur auf das Ende reduzieren, sondern die ganze Geschichte. Also diese Story mit dieser Gabel, mit dem Handschuh, dass der Typ irgendwann richtig abgefuckt davon ist und so. Das klingt auch so, als wäre das schon mal verfilmt worden oder so. Habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Und dann noch dieser Knaller am Ende. Also ich sage, das ist ausgedacht. Und Punkt.
Also, sie ist komplett ausgedacht. Ja. Ich kam irgendwie auf die Idee, ich weiß ja auch nicht, ich habe irgendwie an Wahrsagung gedacht und hatte dann von Anfang an irgendwie die Idee, dass jemand seinen eigenen Tod vorhersagt quasi. Und habe ich die ganze Zeit überlegt, wie man das machen kann und kam dann irgendwie auf dieses, dass man halt irgendwie das nächste Ereignis sieht und sowas. Und dann habe ich mich irgendwie so drum rumgeschrieben, dass es irgendwie zu diesem Ende kam tatsächlich. Also ich bin vom Ende ausgegangen in der Geschichte auch.
Ah, das ist immer gut, ne?
Also dann weiß man, wo man hin will auf jeden Fall. Das ist ganz hilfreich auf jeden Fall. Daraus ist der ganze Rest entstanden. Und dann war die Geschichte fertig. Und dann dachte ich irgendwie, genau wie du und auch ein paar andere so, das erinnert mich an irgendwas. Irgendwie habe ich das Gefühl, genau dieses so, Leute berühren sich und man sieht irgendwie die Zukunft, als ob ich das irgendwo schon mal gesehen hätte. Und ich kam einfach nicht drauf. Also bis zum Schluss kam ich einfach nicht drauf. Und dann haben wir auch aufgenommen und dann war okay. Und dann hat der gute Fikuvi kommentiert unter unserem
Post. Fikuvi muss man mal eben sagen, der Name ist schon öfter hier im Podcast gefallen. Gekommen. Also, ich will mal Fikuvi, ne?
Das ist tatsächlich häufig so.
Unser VIP aus der Hauptstadt.
Er hat gesagt, es erinnert ihn an seinen Lieblings-Superheldenfilm Unbreakable. Und das stimmt.
Aber Unbreakable ist doch Bruce Willis.
Genau, und der ist halt irgendwie unzerstörbar. Kann aber nur nicht schwimmen oder sowas, war, glaube ich, das. Ich glaube, das ist seine einzige Schwäche. Und der kann aber irgendwie, wenn der Leute berührt oder an denen vorbeigeht oder irgendwie sowas, ich glaube, auch wenn er die berührt, dann sieht er, ob die gut oder böse sind oder irgendwie sowas.
Okay, weil ich habe die Nachricht gelesen. Ja. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, aber wahrscheinlich kann man das nicht, wenn man nur den Film geguckt hat, ne?
Doch, in dem Film. Ich weiß nur, dass er irgendwie, es ist schon sehr lange her, dass ich den abgeguckt habe. Aber der ist bei irgendeinem Footballspiel oder irgendwie
eine
sowas.
Waffe oder so, ne?
Ja, irgendwie so. Der geht nicht vorbei und plötzlich sieht er so einen Glimpse in die Zukunft so ein bisschen.
Weißt du, was ich glaube, was viel häufiger ist in so Filmen und so? Dass Leute andere Leute berühren und auch sehen, was die getan haben. Da klingelt es bei mir nämlich gerade auch irgendwie.
Das ist das.
Dass man irgendwie so, der hat gerade jemanden umgebracht oder so. Weißt du so, dass.
Aber das ist das, glaube ich, bei Unbreakable. Ich glaube, der sieht nicht die Zukunft, ich glaube, der sieht, was der gemacht hat.
Ich weiß gerade nicht, ob es passt, aber jetzt gerade muss ich an The Green Mile denken. Wo der Typ, der große Schwarze, der sieht, dass der andere gegenüber in der Zelle, was der mit den Mädchen gemacht hat.
Stimmt, das ist da auch so.
Ja.
Du hast recht, das ist bei Green Mile auch so. Wahrscheinlich hat mich das auch einfach so ganz unterbewusst inspiriert beim Schreiben, weil ich irgendwo daher dieses Bild hatte von diesem, jemand berührt die Hände und so. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist ausgedacht, hat keinen direkten Ursprung. Das heißt, die Mehrheit von euch wieder mal hat das richtig erraten. Chapeau, sehr gut gemacht. Das ist echt, mir fällt das immer mehr auf. Wir haben sehr selten in letzter Zeit Geschichten, wo wir alle reinlegen. Wo die Mehrheit daneben liegt.
Ja, im Discord war auch schon wieder so eine Antwort darauf, immer warum man das dann auch relativ gut belegen kann, dass es ausgedacht ist. Und zwar ist es dann immer, das haben wir mehrmals, und das Problem hat man auch dann bei dieser Art von Geschichten, dass du halt dann sagen kannst, naja gut, wie sollte es wahr sein, wenn der Typ, der seinen eigenen Tod gesehen hat, tot ist am Ende? Wie sollte das irgendwie wiedergegeben werden?
Um genau dem Herr zu werden, hat er in meiner Geschichte angefangen, Tagebuch zu schreiben.
Aber ja nicht im...
Nicht das allerletzte, aber den ganzen Rest. So. Und wenn man dieses Tagebuch finden würde von dem... Also ich habe dann das reingeschrieben, dass von wegen, okay, man könnte argumentieren, dass irgendwer dieses Tagebuch gefunden hat.
Und eins und eins zusammenzählt.
Und daraus diese Legende entstanden ist oder irgendwie sowas. Weil ich genau das war auch mein Problem, dass ich dachte, okay, was mache ich denn, wenn er tot ist am Ende? Und deswegen hat er bei mir irgendwann gesagt, okay, ich mache mal Tagebuch, vielleicht findet das ja irgendwann mal jemand, weil er auch überlegt hat, daraus ein Buch zu machen. Und Das war so meine Hoffnung, dass vielleicht ein, zwei Leute darauf reinfallen und dann sagen...
Weißt du was? Dann hättest du noch weiterschreiben müssen. Dann hätte nämlich noch sein Geist... Oha. Das zu Ende geschrieben und dann hätte es jemand gefunden, ja, und dann hätten sie den Mörder geschnappt.
Das wäre zu wild gewesen. Das glaubt
dann wäre das so wieder Richtung X-Faktor gegangen.
Das stimmt. Christophs Geschichte vom letzten Mal trug den Namen Kataphil. Und in Kataphil ging es um Ronja, die Urlaub in Paris macht. Und dort trifft sie sich mit ihrem früheren Mitbewohner Carsten, der ihr die Stadt zeigen will. Doch viel mehr als an der Stadt Paris selber ist Ronja interessiert an den alten Katakomben, die unter den Straßen liegen. Und weil Carsten das halt weiß und weil er so ein guter Freund ist, hat er auch was vorbereitet. Und zwar als kleine Überraschung eine Nachtexpedition in diesen Katakomben. Und ein Freund von ihm soll ihn da durchführen, denn dieser Freund gehört zu den titelgebenden Kataphil. Und zwar irgendwelchen Freaks, die sich da unten anscheinend besonders gut auskennen und da sehr viel Zeit drin verbringen. Und deswegen ist er natürlich die perfekte Person, um sie da durchzuführen. Ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß er?
Maxim.
Das tun sie dann auch. Sie treffen sich dann mit Maxim und ich glaube nach einer Party. Nee, die wollen zu einer Party hin, die da unten stattfindet.
Ja.
Ja. Und treffen sich dann mit Maxim und der führt sie dann auch da durch und sie marschieren los und nach einiger Zeit fängt Ronja an rumzutrödeln. Übrigens, oh, das muss ich ganz kurz vorwegnehmen. Die Geschichte startet mit einem wunderschönen Foreshadowing. Denn Ronja ist am Flughafen und trödelt mal wieder und sagt sich, oh, warum bin ich denn schon wieder so trödelig und so. Und das, da sieht man schon das erste Mal einen kleinen Einblick in ihren Charakter, der später noch zum Verhängnis wird. Und in diesen Katakomben später trödelt sie auch mal wieder, weil so ist sie anscheinend und bleibt langsam immer weiter zurück. Und dann irgendwann kann sie einfach nicht mehr und muss sich ausruhen und lehnt sich kurz gegen die Wand, um zu verschnaufen. Auch weil sie halt schon ein bisschen was gebechert hat vorher. Und als sie dann gerade wieder losgehen will, merkt sie, oh, Carsten und Maxim sind ja weg. Die sind einfach weitergegangen. Und sie war nicht klug genug, um denen zu sagen, warte doch mal ganz kurz, weil sie da einfach nicht dran gedacht hat. Und dann begeht sie einen folgeschweren Fehler, denn sie kriegt Panik und denkt sich, okay, ich muss sie ganz schnell einholen und läuft einfach los. In einen der Gänge, in dem Labyrinth und verschwindet quasi irgendwo. Und dann merkt sie irgendwann, okay, jetzt habe ich mich wirklich vollends verlaufen, finde nicht mehr zurück zu der Stelle, wo ich vorher war, wo ich die anderen verloren habe. Keiner hört mich, keiner sieht mich und ist da unten mutterseelenallein, kriegt dann fast eine Panikattacke und wird auch noch fast ohnmächtig. Und währenddessen verabschieden sich auch noch die Batterien ihrer Taschenlampe, sodass sie dann auch noch im Dunkeln sitzt und kurz davor ist, alle Hoffnung aufzugeben, während Maxim und Carsten schon wieder irgendwo angekommen sind und auch endlich gemerkt haben, dass sie sie vergessen haben. Auch die Polizei gerufen haben. Aber das Ende der Geschichte bleibt offen. Und wir wissen nicht, ob es die Polizei und die Kataphil geschafft haben, Ronja da wieder rauszuholen. Vielleicht sitzt sie noch immer dort unten. Und auch da haben wir natürlich euch gefragt. Und 88% von euch glauben, sie es wahr. Und 12% glauben, sie ist falsch. Und auch da, ich habe es vorhin gesagt, man kann der Mehrheit ganz gut vertrauen. Ich mache das auch dieses Mal. Diese Katakomben kennen wir ja alle, dass es die gibt unter Frankreich. Unter Frankreich, nicht ganz Frankreich, komplett Frankreich.
Ein 3 Millionen Kilometer langes Netz aus
Katakomben. Also, dass unter Paris diese berühmten Katakomben sind, wissen ja viele. Mir ist aufgefallen, dass ich überhaupt nicht weiß, wo die herkommen. Also, ich habe irgendwie nie hinterfragt, warum da einfach ein Labyrinth aus Tausenden und Abertausenden von menschlichen Überresten ist. Da bin ich mal gespannt, ob es da eine Auflösung zu gibt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da schon mal mindestens ein Dutzend Mal irgendwelche Leute verschütt gegangen sind. Und bin sehr gespannt. Ich sag, dies war. Ich sag, oh, sorry, nochmal dazu. Ja. Ich sag auf jeden Fall auch, es gibt diese Kataphil. Das ist, ich glaube, das ist irgendwie wirklich so ein inoffizieller Club von Leuten, die da unten umhergehen.
Ja, das ist beides korrekt. Die Geschichte ist im weitesten Sinne wahr, ja. Auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen.
Okay, also, das ist schon mal.
Meine Story hat sich schon an einem wahren Fall orientiert. Und zwar sind 2011 drei betrunkene Menschen ohne Licht und in dem Fall auch ohne Handy in die Katakomben gegangen, um
die sind von vornherein ohne Licht.
Ja, um die etwas andere Partyörtlichkeit zu suchen. Und die haben sich 2 Tage lang, waren die da unten, und sind da rumgeirrt und haben keinen Ausgang gefunden. Und es hat knapp 48 Stunden gedauert, bis die Rettungskräfte eine 22-Jährige und einen 24-Jährigen und einen 25-Jährigen alten Mann gefunden haben. Und die waren völlig, völlig am Ende und sind irgendwo ziemlich weit abgelegen eingeschlafen irgendwann. Und hatten vor, eben eine Party zu finden da unten, die dort regelmäßig auch stattfinden.
Ah, okay, die wollten keine Party starten, sondern...
Nee, die wollten dahin.
Okay.
Genau wie in meiner Geschichte. Und die waren aber eben alle ultra besoffen und sind da einfach irgendwann nicht mehr rausgekommen. Das war mein wahrer Fall. In meinem Fall habe ich dann einfach das dabei belassen, dass es eben nur Ronja ist, die da unten steckt und die anderen beiden finden halt raus und dass es eigentlich kein Problem gegeben hätte, wenn sie einfach da geblieben wäre, ja, weil sie dann einfach umgekehrt wäre und gesagt, okay, komm, aber dass sie dann halt eben da losläuft und sich dann halt einfach völlig verfranst und dann auch eben niemand, der sich da unten auskennt, weiß, wo er anfangen soll.
Das ist auch so dumm, das habe ich auch schon in der Geschichte gesagt, aber das ist halt so hardcore dämlich.
Genau, meine Inspiration kam durch tatsächlich einen Spaziergang, weil ich dort eine Folge TKKG gehört habe. Tatsächlich TKKG mal zur Abwechslung. Und zwar Konzert bei den Ratten. Und da sind so...
Konzert bei den Ratten.
Ja, und da sind so zwei Typen, die super toll finden, in der Kanalisation in dem Fall irgendwie rumzulaufen und sich da auszukennen und so. Die nennen sich auch selber irgendwie Ratten und finden das richtig geil. Und irgendwie fand ich das dann...
Haut Tim irgendwie einen von dem Spiel auf die Fresse?
Ja, wahrscheinlich, weiß nicht mehr genau. Aber da habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, also weil ich dann auch noch an ein Videospiel denken musste, was ich letztes Jahr im Februar gespielt habe, an Elden Ring. Da gibt es nämlich auch eine riesengroße Kanalisation. Und dann habe ich mich einfach nur da reinversetzt, wie es sein muss, wenn man sich da unten einfach verläuft. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen Bange, dass das ein bisschen zu ähnlich ist mit in die Enge getrieben. Aber das ist ja eigentlich was völlig anderes. Das sind Höhlen, da weiß man schon, da hat man auch eine Karte. Und der Typ ist ja am Ende einfach nur in einem engen Gang gewesen. Das ist was völlig anderes. Genau, dann habe ich auch noch mal, ich habe ihn, glaube ich, irgendwann mal gesehen. Aber es gibt auch noch einen Film, der heißt Catacombs. Der behandelt sowas auch. Tatsächlich habe ich aber bei meiner Recherche, bin ich auf keinen größeren Fall gestoßen, dass da irgendwie mal jemand gestorben sein soll.
Ja, weil sie den nie gefunden haben.
Das kann gut sein, aber du müsstest ja zumindest jemanden als vermisst melden. Ja, es hat aber tatsächlich jemand bei Instagram, glaube ich, einen konkreten Fall irgendwie erwähnt.
Stimmt, das habe ich auch gelesen.
Irgendjemand meinte, die Geschichte ist leider wahr. Dann und dann ist jemand gestorben. Hab ich tatsächlich nicht gefunden. Ich habe mich jetzt auf diesen Fall bezogen.
Okay.
Aber gut, dass du ein bisschen was gefragt hast zu den Katakomben. Denn ich habe da mal ein bisschen auch nachgeguckt. Und erstmal auch, Kataphil gibt es wirklich. Also der Name der Geschichte bezieht sich auch auf das französische Wort Kataphil oder Kataphie. Ich glaube, das L spricht man auch nicht so richtig mit. Grob übersetzt heißt das Katakombenliebhaber. Und ich glaube auch, dass du in der letzten Folge schon recht hattest mit diesem Kata. Also Kata und viel halt Katakomben, geil, liebhaben. Und weitestgehend bezeichnet dieses Wort eine Subkulturszene, jetzt kommt's auch, die ungesicherten Stollen der Katakomben illegal erforscht und nutzt, beispielsweise für Partys oder auch, weil die da viel Graffiti malen. Und es gibt eine extra Abteilung von den Pariser Polizisten, die darauf spezialisiert sind, die auch eben dann darunter gehen, wenn da mal jemand verloren geht. Die kennen sich da aus.
Hat man die schon eigentlich, habe ich mich gefragt, auch beim Nochmalhören der Folge, hat man diese Katakomben jemals einfach mal komplett gemappt? Weil das kann ja wohl nicht so schwer sein.
Nee, hat man nicht. Also ich kann ja erstmal eben einmal noch was dazu sagen. Also überhaupt, dass es diese Stollen unter der Stadt gibt, liegt daran, dass die vor, keine Ahnung, ungefähr 2000 Jahren unter der Stadt Steine gekloppt haben, um die Stadt zu bauen. So, und dadurch hat sich dann über die Jahre und Jahrhunderte hinweg eben diese hohle Fläche irgendwo auch gebildet. Und die haben die ganze Stadt im Prinzip untergraben, wenn du so willst. Und Gips und Ton gab es da. So, und vor allem hat man eben in einer Tiefe zwischen 5 und 35 Metern gegraben, ab dem 12. Jahrhundert. Und in diesem Zeitraum, dieser Zeitspanne, entstand vor allem dieses klassische Katakombensystem zwischen den Stadtbezirken 1 bis 4. Und das sind auch die sogenannten 300, oder nicht die sogenannten, sondern die von mir erwähnten 300 Kilometer Stollennetz, die da unten sind. Genau, und irgendwann hatte man leider das Problem, also die Bevölkerung in Paris war ultra hoch und es gab super viele Seuchen, super viele Hungersnöte und das führte dazu, dass die Friedhöfe übergequollen sind. Und es war so krass, dass die Leichen nicht mehr verbuddeln konnten, dass teilweise angeblich Menschen in Stadtbezirken erstickt sein sollen, weil der Totengeruch von den aufgestapelten Leichen in die Wohnung geweht ist. Also angeblich ist das so gewesen.
Ja.
Und dann hat man gesagt, gut, man muss die Leichen irgendwie wegschaffen. Und dann hat man angefangen, die runterzubringen in den Stollen. Und hat da Millionen von Knochen runtergebracht und die wurden dann irgendwann einfach aufgeschichtet.
Aber die wurden ja richtig fein säuberlich da sortiert teilweise.
Ja, nicht? Das hat man nicht? Irgendwann in, also es gibt einen Bereich heute eben, das sind nur 2 Kilometer des gesamten Stollensystems, was heute ein Museum ist. Das ist das, was du siehst, wenn du da unten hingehst. Okay. Da ist das besonders toll.
Da, wo diese Schädel so neben
genau,
einer Reihe
genau,
sind.
Genau, das ist okay. Das Museum, das ist ausgebaut worden, das ist auch ganz normal für Besucher zugänglich. Das ist auch da, wo ich erwähnt habe, wo es ist, am Place d'Enfer Rochereau. Mhm, genau, da kann man hinfahren, das kann man sich einfach ganz normal angucken. Und ein Trakt der Katakomben gehört tatsächlich der französischen Bank, der Banque de France. Da lagert der französische Goldschatz. Also der staatliche Schatz der...
Ja, die Goldreserven quasi.
Sozusagen, ja, genau. Ja, aber auch wenn es nur 2 Kilometer sind da unten, man braucht 45 Minuten ungefähr dafür. Also bei 2 Kilometern kannst du dir vorstellen, wie verschnörkelt das dann teilweise ist. Ja. So, und jetzt stell dir mal 300 vor von so einem Stollennetz.
Das ist verrückt.
Ja, und die mussten vor allem auch nachträglich das auch richtig noch, also richtig ausbauen, weil... Das war so riesig, die haben so viele Steine da weggekloppt, dass es teilweise schon drohte, dass die Stadt mehr oder weniger einstürzt. Und dann sind die da runter, die mussten da Säulen bauen, damit das alles noch getragen wird und so. Also, das ist also wie die Minen von Moria da unten, wie die Zwerge haben die da den Ton abgebaut.
Dass es sowas wirklich gibt, ist so verrückt irgendwie.
Ja, es ist krass. Ja, es ist wirklich krass.
Okay.
Heute ist es auch so, es gibt eben die sogenannten Kataphile, also die illegalen Forscher, die halt diesen nicht kartierten Bereich dieser unterirdischen Anlagen eben erforschen möchten. Und teilweise sind das ein paar Chaoten, teilweise sind das aber auch wirklich richtige Hobbyforscher, die ja so mehr oder weniger, sagen wir mal, einen Deal haben mit der Polizei. Also es gibt so einen harten Kern dieser Szene, das sind so 150 Leute ungefähr und die sind bei der Polizei bekannt.
Ja.
Aber nicht bekannt als, sag ich mal, von wegen du bist bei der Polizei bekannt, sondern die sind da bekannt als, okay, das sind die Forscher, die...
Geduldet irgendwie oder
ja,
sowas.
Ja, die kartieren oder kartografieren halt da unten dieses Netz an Gängen und Wegen. Die nennt man streng genommen gar nicht, da muss ich mich korrigieren, die nennt man streng genommen nicht Kataphil, sondern die Kataphil sind die Leute, die da halt eben Konzerte machen, Partys veranstalten, teilweise auch schwarze Messen machen und die werden auch wirklich rigoros bekämpft. Also da gehen dann die Cops auch runter und vertreiben die und weil die eben auch einfach, keine Ahnung, damit die, weißt du, wenn du da eine Party machst, du hast da keinen Brandschutz, es gibt da keine Fluchtwege, also du gefährdest halt eben auch einen Haufen Menschen, die, sag ich mal, nicht dasselbe Wissen haben wie du als jemand, der da, sag ich mal, täglich ein- und ausgeht, ne? Und deswegen versuchen die das halt einzudämmen. Und eben auch, weil da immerhin auch überall, nicht nur in diesem Teil des Museums, sondern überall eben Knochen liegen und eben auch da eine gewisse Totenruhe herrscht und man das eben auch nicht stören möchte und die Toten da schänden will. Genau. Das war mal ausnahmsweise von mir sogar mal eine relativ lange Auflösung.
Ausnahmsweise.
Gibt's bei mir nicht so oft. Bei
natürlich.
Mir. Ja, ist das so?
Ja, klar.
Ich habe immer das Gefühl, ich stink immer ein bisschen ab gegen deine Auflösung. Deine Auflösungen sind auch, ich freue mich auch immer drauf. Da gibt's auch immer noch so viel.
Deine sind auch, also bei, ich glaube, du hast halt, das, was du meinst, ist, glaube ich, dieses so ganz, ganz viel Hintergrundwissen. Deine sind trotzdem lang. Sein.
Ja, weil so. Ich viel sage redest, und nicht viel rede und wenig
wenig,
sage.
Wenig dahinter, du.
Ja, genau. Aber
ich habe auch noch eine kleine Sache dazu hinzuzufügen, weil ich letztes Mal gesagt habe, dass es da irgendwie einen Unterschied gibt mit Labyrinth oder irgendwas anderem, irgendwie verschiedene Begriffe. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Labyrinth und Irrgarten. Und ein Labyrinth ist ehrlicherweise nicht das, was wir alle immer als Labyrinth bezeichnen. Denn ein Labyrinth hat nur einen Weg, der zur Mitte führt und dann wieder zurück. Das ist ein Labyrinth. Wenn das mehrere Abzweigungen hat und irgendwie so freistehende Wände, wo man drum rumgehen kann und Sackgassen und so weiter, dann ist es ein Irrgarten. Man bezeichnet das immer falsch. Macht jeder, ich glaube, da scheiße.
Ja, aber ein Labyrinth? Wie? Labyrinth bedeutet, du kannst dich da gar nicht verlaufen.
Genau,
halt
das ist einfach nur ein Zickzackweg irgendwie so durch, dann kommst du irgendwie in die Mitte und kannst wieder zurückgehen. Und ein Irrgarten ist halt wirklich, lädt zum Verlaufen ein, dass du da wirklich einfach in irgendwelche Sackgassen kommst und dich.
Also wenn ich jetzt eine riesen, sagen wir mal, wir haben so eine hohe Hecke wie in Harry Potter und der Feuerkelch.
Ja.
Ne?
Ja.
Und es gibt nur einen Weg und der ist aber zickzackig. Aber am Ende, du brauchst einfach nur 5 Minuten, dann bist du da.
Und dann kommst du irgendwann in die Mitte und dann kannst du wieder zickzackig zurückgehen, dann hast du ein Labyrinth gebaut.
Okay, das ist ja blöd.
Ja, also ein Labyrinth ist halt richtig. Sieht schön aus von oben, vermute ich mal. So ein bisschen hat so einen Mandala-Effekt.
Ja, ja. Okay, und ein Labyrinth ist das, was. Ein Irrgarten ist das, was wir eigentlich alle
als Labyrinth kennen. Ja.
Okay.
Ich glaube auch, ich wette, irgendwer auf der Welt hört das immer, Labyrinth zuckt dann immer zusammen, weil er weiß, dass das verkehrt ist. Und für alle anderen ist es scheißegal.
Aber sagt man nicht sogar bei dem, wie ist das denn? Es gibt doch dieses eine Labyrinth.
Von Minotaurus?
Ja, genau. Mhm. Ist das ein Labyrinth?
Ja, offensichtlich, heißt ja so.
Ja, oder und war derjenige damals auch schon auf dem falschen Dampfer?
Das kann auch sein. Also war das nicht damals so, dass er mit so einer Schnur da auch durchgeht, damit er sich nicht verirrt?
Ja, dann ist der ja ziemlich blöd, wenn der nur einen Weg...
Das stimmt.
Oder weiß er das gar nicht?
Weiß ich nicht genau.
Ist in einem Labyrinth, aber er wusste nicht... Pass auf. Er hat nämlich auch gedacht, ein Labyrinth ist ein Irrgarten und hat einfach sicherheitshalber eine Schnur mitgenommen. Und dann ist ihm aufgefallen, als er den Minotaurus platt gemacht hat, Moment mal, ich kann jetzt da einfach wieder zurückgehen.
Der gute Daedalus, der das gebaut hat, hat sich gedacht, so, das weiß er gar nicht.
Daedalus, der alte Sticker.
Na gut, das wollte ich nur nochmal zugeben. Ich habe es extra nochmal gegoogelt.
Aber ich wollte auch noch einen Gedanken äußern zu deiner Auflösung. Und zwar, haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, ist aber so eine Standardfrage eigentlich. Würdest du denn gerne irgendwie...
Haben wir drüber gesprochen. Haben wir schon drüber gesprochen?
Also meinst... Also,
ich würde es nicht wissen wollen.
Ich auch nicht.
Ich glaube, wir haben bei der letzten Folge darüber geredet.
Ja? Nein, das glaube ich nicht.
Doch.
Ich habe letztens tatsächlich was im Reddit dazu gelesen. Manchmal kriegst du ja immer diese Fragen irgendwie so People of Reddit.
Ja.
Weißt du, wo so alle möglichen Menschen dann gefragt werden, die bei Reddit halt sind. Und da war die Frage. Und eine, oder das haben mehrere geschrieben, aber die einfach hatte ziemlich viele Upvotes. Es war halt so, ja, ich würde es auf jeden Fall gerne wissen, weil dann kann ich auf jeden Fall viel befreiter leben. Weil dann wäre es so, wenn ich weiß, dass ich mit 72 sterbe, dann brauche ich keine Risiken mehr eingehen. Also da muss ich...
Dann kann ich alle Risiken eingehen.
Ja. Genau. Weißt du?
Aber das ist ja... Ja.
Aber an sich, also es ist halt einfach freier. Du hast nicht mehr so viel Angst. Auch gesundheitliche Angst. Du weißt halt, ja, ich werde nicht mit 35 an Krebs sterben.
Aber dann kannst du ja machen, was du willst. Das funktioniert halt auch einfach nicht.
Nee, also kannst du jetzt nicht sagen, naja
ich
gut.
Ich spring von der Brücke.
Nee, genau, du kannst jetzt nicht Selbstmord machen. Ich meine, gut, das wäre bei Final Destination dann so, dann funktioniert
das. Ey, aber weißt
nicht,
du was, vielleicht ist das wie diese Genie-Wünsche und es ist immer so, hihi, da ist vielleicht ein Haken dran, weil es sagt dir, oh, du stirbst erst mit 72. Aber vielleicht bist du auch 30 Jahre lang im Koma. So.
Du weißt ja nur, wann und aber nicht
wie. Du weißt
wie.
Nur, wann du stirbst. Und von mir ist auch wie, kann ja sein, aber du weißt nicht, was dazwischen passiert.
Ja gut, klar. Klar, aber dann brauchst du dir zumindest keine Sorgen mehr machen um solche Sachen wie, huch.
Ja, aber vielleicht bist du deswegen sorgloser und gehst mehr Gefahren ein und deswegen passiert dir irgendwas.
Okay, long story short, ich würde es auch nicht wissen wollen.
Ja, ich auch nicht.
Auf gar keinen Fall.
Nee.
Okay, und ihr? Schreibt uns einfach bei Instagram in die Kommentare. Und wenn ihr kein Instagram habt, dann schreibt uns eine E-Mail oder kommt auf den Discord. Alle Links wisst ihr, wo ihr die findet.
Für nach Rom.
Auf dem www.geschichtenausdemalbau.de.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
So Leute, wir haben euch ja bereits schon einmal von HelloFresh erzählt. HelloFresh ist das Unternehmen, was euch frische Gerichte nach Hause liefert, wenn ihr beispielsweise keine Ideen habt, was ihr kochen möchtet oder auch keinen Bock habt einzukaufen. Und heute haben wir wieder eine Integration von HelloFresh, bei der ihr bares Geld sparen könnt.
Ich zum Beispiel finde HelloFresh echt einfach geil, weil ich mittlerweile ich habe ja einen Job außerhalb vom Podcast und mache nebenbei noch den Podcast und da ist einfach so wenig Zeit. Und da mir das Einkaufen alleine sparen zu können und die Rezepte sind alle immer relativ kurz kochbar, also die dauern immer eine halbe Stunde, maximal 40, 50 Minuten, das ist Zeit, die selbst ich dann noch habe. Und ich bin da sehr dankbar für, dass das einfach zu mir nach Hause geliefert wird, ich das nur auspacken muss, ist alles zugeordnet, das kann wirklich jeder. Ihr müsst jetzt nicht denken, aber ich kann ja gar nicht kochen, mit HelloFresh kann wirklich jeder kochen. Könnt ihr mir vertrauen, ich bin nämlich auch nicht der größte Meisterkoch. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, weil es einfach den Alltag erleichtert und euch wirklich eine Menge Arbeit abnimmt.
Und das Gute ist auch, es ist auch für alle was dabei. Also ganz egal, was ihr gerne essen möchtet, ob ihr vegan seid, ob ihr vegetarisch seid, ob ihr viel Sport macht und High-Protein-Gerichte gerne kochen möchtet oder auch einfach ganz normal Standard irgendwie ein Stück Fleisch mit Kartoffeln oder so. Bei HelloFresh gibt es wirklich alles. Und mit unserem Gutscheincode HFALTBAU spart ihr, wenn ihr in Deutschland lebt, bis zu 90 Euro, in Österreich bis zu 100 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Die erste Box ist auch selbstverständlich versandkostenfrei. Unser Gutscheincode ist für Neukunden einlösbar und für alle Kunden, die vor mindestens 3 Monaten gekündigt haben. Wenn ihr noch nie bei HelloFresh wart oder vor 3 Monaten gekündigt habt, dann könnt ihr mit unserem Code sparen.
Also, falls ihr es schon mal ausprobiert habt und es lang genug her ist, dann probiert es doch einfach nochmal aus und guckt, ob es euch vielleicht jetzt nochmal so gut schmeckt.
Bon Appetit! So, Leute, ihr wisst es, ich weiß es. Was tun alle Menschen gerne? Richtig, gut schlafen. Und damit wir alle wirklich gut schlafen können, brauchen wir eine gute Matratze, auf der wir bequem liegen, auf der wir uns hin und her rollen können, ohne dass sie sofort irgendwelche Knicke und Beulen und Dellen bekommt. Und ich durfte, genau wie Josh vor 2 Folgen, auch mir was bei Emma bestellen und mal eine Matratze ausprobieren. Und ich habe mir den Diamond Degree Topper bestellt. Denn ich habe ein Boxspringbett und ich brauche quasi keine Matratze, sondern einen Topper. Und habe meinen alten Topper ausgetauscht, der so ungefähr 1 Jahr alt war. Also auf dem konnte man noch super pennen, der war jetzt nicht so durchgelegen. Aber die neue Matratze bzw. der neue Topper, der hat so eine schöne Struktur obendrauf und einen etwas härteren Härtegrad, den ich wirklich viel angenehmer finde als vorher. Der andere war ein bisschen weicher und jetzt konnte ich sozusagen quasi einfach mal was Neues ausprobieren, was ein bisschen härter ist. Und ich muss sagen, ich schlafe nicht nur gut, sondern ich schlafe auch wirklich besser als vorher. Und möchte euch deshalb empfehlen, dass ihr vielleicht euch auch, genau wie ich, das Sortiment von Emma einmal anschaut. Denn Emma verkauft nicht nur Matratzen oder Topper, sondern eben auch noch ganz viele Sachen rund um Schlafen. Und wenn ihr besser schlafen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal www.emma-matratze.de/emma-altbau eingeben. Denn dann könnt ihr mit unserem Code sozusagen, den ihr auch separat, wenn ihr nicht über diesen langen Link bei Emma einkaufen geht, eingeben könnt, dann ist der Code einfach Emma Altbau. Mit dem spart ihr 5%.
Und weil jetzt auch noch Ostern vor der Tür steht, wird's für euch noch günstiger. Bis zum 10. April gibt's bei Emma den großen Ostersale. Dabei gibt es bis zu 40% auf sehr viele Schlafprodukte. Und auch da gilt, mit dem Gutscheincode Emma Altbau bekommt ihr nochmal zusätzlich 5% on top, selbst auf die Sales-Produkte.
Tja, was soll ich euch noch sagen, Leute? Schlaf gut.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
So.
Christoph darf heute beginnen mit seiner Geschichte des heutigen Tages von Folge 79.
Folge 79 schon, mein Gott. Nur noch 21 Folgen, dann haben wir aber das dicke Jubiläum. Und wer weiß, ob wir da wieder einfach sagen, ist doch egal, wir sind Geschichten aus dem Altbau, wir geben nichts auf sowas.
Dazu kommt auch noch, wir müssten eigentlich jetzt irgendwie mal 3-Jähriges haben gerade, ne?
Oh ja, im März.
Jetzt irgendwie wirklich demnächst.
Ja, nächste Folge, glaube ich. Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, wann.
Das wissen wir natürlich, Leute.
Klar,
wir feiern das.
Ist ganz groß markiert in meinem Kalender.
Ja, ich auch.
Ja.
Gut, meine Geschichte heute heißt ein schweres Schicksal. Mit einem vor Schmerz verzerrtem Gesicht quälte Ryan sich an diesem Morgen um 7.25 Uhr aus dem Bett und übergab sich ohne Vorwarnung auf seinen unechten Perserteppich. Keuchend wartete der gerade mal 24-Jährige darauf, dass die Bauchschmerzen, die er immer bekam, wenn er sich übergeben musste, abgeklungen waren. Dünne Kotzfäden hingen von seiner Unterlippe herunter, die mit dem Haufen Erbrochenen auf dem jetzt völlig ruinierten Teppich vom Flohmarkt verschmolzen. Angewidert und aus Angst, sich aufgrund des Anblicks erneut übergeben zu müssen, rappelte er sich auf und ging gekrümmt in Richtung Badezimmer. Ohne das Licht anzuschalten, stolperte Ryan mit ausgestreckten Händen auf das Waschbecken zu und hielt den Mund an den laufenden, dünnen, durchsichtigen Strahl kalten Leitungswassers. Einen Blick in den Spiegel zu werfen, traute er sich gar nicht erst. Er beließ es dabei, sich das Gesicht und den Mund zu waschen und kehrte anschließend wieder in sein Schlafzimmer zurück. Doch Ryans Zustand schien sich nicht so schnell zu verbessern. Nach einem kurzen Schläfchen wachte er mit starken Magenschmerzen wieder auf und schaffte es dieses Mal noch gerade so auf die Toilette, bevor er sich zum zweiten Mal unfreiwillig seines Mageninhalts entledigte. Vor Schmerz gekrümmt, verharrte er anschließend mehrere Minuten auf dem kalten Fliesenboden des dunklen Badezimmers, bevor er neue Kraft fand, um sich aufzurichten. Daraufhin entschied er sich, zum Arzt zu gehen und tauschte seinen mit Kotze besprenkelten Pyjama gegen ein paar Jeans, einen Pullover und eine Fleecejacke. Es war Mitte Februar und auf den Straßen der Stadt hatte sich eine dicke Eisschicht ausgebreitet, die getarnt von einer dünnen Schicht Schnee dafür sorgte, dass das Personal in den umliegenden Krankenhäusern gut zu tun hatte. Ryan bereute schon nach wenigen Schritten im Freien seine Kleiderwahl und schlitterte fröstelnd mit hochgezogenen Schultern über den Bürgersteig zu nur ein paar hundert Meter von seiner Wohnung entfernten Bushaltestelle. Dort angekommen, betrachtete er in der dreckigen Plexiglasscheibe, auf der Werbung für Angebote im Supermarkt gemacht wurde, zum ersten Mal sein Spiegelbild. Er sah ziemlich beschissen aus. Seine Haut war fahl und sein Bart ungepflegt. Auf seiner Jacke waren Flecken, dessen Herkunft nicht mehr zu rekonstruieren war, und unter seinen Augen klafften tiefe Furchen. Erschrocken von seiner eigenen Erscheinung richtete Ryan schnell seine Augen von sich ab und fokussierte die Reklame auf dem Plexiglas. Dabei fiel ihm eine Gestalt auf, dessen Figur sich ebenfalls in der dicken Scheibe spiegelte. Sie stand auf der anderen Straßenseite. Ryan beobachtete sie einen Moment durch das dicke Kunststoffglas. Sie trug einen figurbetonten schmalen dunklen Mantel, unter dessen Revers man eine dunkle Krawatte erkennen konnte. Außerdem trug der nach Statur und Größe zu urteilende Mann eine Melone auf dem Kopf und hielt in der linken Hand einen nobel aussehenden Gehstock. Doch gerade als Ryan sich zu der Gestalt auf der anderen Seite umdrehen wollte, stoppte der Linienbus an der Bushaltestelle und versperrte ihm die Sicht. Als er eingestiegen und der Bus wieder Fahrt aufgenommen hatte, versuchte Ryan durch das Fenster einen Blick auf den Mann zu erhaschen, doch er war verschwunden. 20 Minuten dauerte die Fahrt zum Krankenhaus. 20 Minuten, in denen Ryan sich zusammenreißen musste, seinen restlichen Mageninhalt nicht auch noch zu verlieren. Hinter jedem Schlagloch lauerte ein vollgekotzter Passagier. Darüber hinaus hatten sich die Magenschmerzen auch etwas verschlimmert. Ryan hatte überhaupt keine Ahnung, woher das plötzlich kam. Er war nicht ausgewesen und hatte zu viel getrunken. Er war am Vortag einkaufen gewesen und hatte mit frischen Zutaten gekocht. Es konnte höchstens irgendein bescheuerter Virus sein, den er sich, wer weiß wo, eingefangen hatte. Als der Bus sein Ziel erreicht hatte, stieg Ryan aus und lief vor Schmerz gebückt über den großen Parkplatz des Krankenhauses. Am Haupteingang angekommen, wurde er von drei großen stämmigen Burschen, die ein Krankenbett schoben und komplett in weiß gekleidet waren, fast umgerannt. »Aus dem Weg!« brüllten sie ihn an und eilten hastig über den Parkplatz. Erschöpft schleppte sich Ryan auf die großen gläsernen Türen des Hospitals zu und hielt plötzlich für einen Moment unerwartet inne. In der Spiegelung der blitzblank polierten Glasscheiben konnte er etwas abseits hinter seinem Spiegelbild die Spiegelung einer dunklen Gestalt mit Melone und Gehstock erkennen. Sie stand neben einem geparkten Krankenwagen und schien in Ryans Richtung zu schauen. Ryan drehte sich ruckartig um. Doch in dem Moment fuhr mit lautem Getöse ein Rettungswagen an ihm vorbei und versperrte ihm erneut die Sicht auf den Unbekannten. Als der Wagen weg war, war auch der Mann erneut wie vom Erdboden verschluckt. »Jetzt fange ich schon an zu halluzinieren«, dachte Ryan und betrat mit schweißnasser Stirn das Klinikum. Am Schalter saß eine Frau in mittleren Jahren, die ihre Haare zu einem strengen Zopf zusammengebunden hatte. Sie musterte Ryan von oben bis unten und fragte ihn, ob er einen Termin habe. Ryan erklärte ihr seinen bisherigen Tag und sagte, dass er sich ziemlich schlecht fühle. Anschließend führte die Frau ein kurzes Telefonat und wies Ryan danach an, er solle im Wartezimmer Platz nehmen. Ryan holte sein Telefon aus der Hosentasche und schaute auf die Uhr. Es war 10.30 Uhr. Gegen 17 Uhr wurde Eberhard Flipp von lauten Geräuschen aus seinem Schlaf gerissen. Der 72-jährige Rentner, der Anfang der Woche mit einem gebrochenen Arm eingeliefert wurde, weil er auf dem Rückweg vom Feuerholzholen auf einer spiegelglatten Eisfläche auf seiner gefliesten Terrasse ausgerutscht war, richtete sich auf und blinzelte mit halb zugekniffenen Augen zum Ursprung der Geräuschquelle. Zwei Krankenpfleger hatten das Zimmer betreten und schoben geräuschvoll ein klappriges Bett auf Rollen in die freie Nische neben Eberhards Bett. Dieser verzog das Gesicht, denn er hatte gehofft, dass er das Zimmer für seinen kurzen Besuch für sich haben würde. Bei seinem neuen Zimmergenossen handelte es sich um einen jungen Mann. Er sah ziemlich mitgenommen aus, hatte aber die Augen geöffnet. Eberhard nickte ihm zur Begrüßung zu.
»Mein Name ist Ryan«, flüsterte der junge Mann geschwächt.
»Eberhard«, antwortete Eberhard freundlich und beobachtete, wie die Pfleger mehrere Enden von Schläuchen und Sensoren am Körper des jungen Mannes befestigten.
Es dauerte ein paar Minuten, bis der Neue gänzlich verkabelt war und ein rhythmisches, gleichmäßiges, leises Tuten zu hören war. Die Krankenpfleger schauten sich zufrieden an und teilten ihrem Patienten mit, dass bald ein Arzt nach ihm sehen würde. Anschließend verließen sie das Zimmer. »Tut mir leid, wenn ich Sie durch meine Anwesenheit störe«, sagte der Neue leise. Eberhard schaute verdutzt zu ihm herüber. Hatte er es sich so doll anmerken lassen? So schlimm war es ja eigentlich auch wieder nicht. Ein bisschen Gesellschaft war vielleicht gar nicht schlecht. »Ach, überhaupt nicht, junger Mann. Ein bisschen Gesellschaft hilft uns beiden bestimmt wieder schnell auf die Beine. Warum sind Sie denn hier?« »Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin heute Morgen mit Magenschmerzen aufgewacht und musste mich mehrfach übergeben. Auch hat man mir in den letzten 7 Stunden, die ich hier jetzt bin, nicht wirklich erzählt, was los ist. Ist wohl doch nicht nur ein kleiner Virus.« Der junge Mann seufzte. Dann fragte er nach Eberhards Aufenthaltsgrund. Eberhard hob seinen eingegipsten Arm. »Hab mich langgelegt.« »Autsch«, konstatierte der junge Mann namens Ryan. Die beiden plauderten noch eine kurze Weile, bis Ryan zu erschöpft war, um weiter zuzuhören und schließlich einschlief. Eberhard warf einen Blick auf die Uhr. Inzwischen war es 18.30 Uhr. Während ihrer Unterhaltung war die Zeit wie im Flug vergangen und er schämte sich ein wenig, dass er anfangs enttäuscht gewesen war, sein Zimmer teilen zu müssen. Er schnappte sich vom kleinen Nachttisch sein Taschenbuch und blätterte an die Stelle, an die er sein Lesezeichen gesteckt hatte. Eine Weile später klopfte es an der Tür und der von den Krankenpflegern bereits angekündigte Arzt betrat das Zimmer. Eberhard schaute über den Rücken seines Buches zur Tür herüber und nickte zur Begrüßung erneut. Der Arzt, ein hagerer Mann mit Glatze und Brille, grüßte knapp zurück und zog den Vorhang für etwas mehr Privatsphäre zu. Nach kurzer Zeit zog er ihn wieder auf und verließ im zügigen Tempo das Zimmer. Eberhards Augen fixierten jetzt den jungen Mann, der vor wenigen Minuten noch geschlafen hatte und jetzt aufrecht wie eine Kerze im Bett saß. »Und? Was hat der Arzt gesagt?« fragte der Rentner. »Sie wollen mich für ein paar Tage zur Beobachtung hier behalten. Sie werten gerade noch ein paar Tests aus, die Sie vorhin mit mir veranstaltet haben.« »Wird schon werden«, brummte Eberhard aufmunternd und entblößte unter seinem buschigen Schnurrbart ein freundliches Lächeln. »Darf ich Sie vielleicht um etwas bitten?« fragte der junge Mann. »Ich habe heute nicht ein einziges Mal so wirklich in einen echten Spiegel geguckt. Ich muss ziemlich ramponiert aussehen. Könnte ich mir Ihren Handspiegel vielleicht kurz borgen?« Eberhard lachte. »Aber selbstverständlich. Hier, bitte. Aber vorsichtig. Er war ein Geschenk von meiner Frau.« Strahlend nahm der junge Mann den kleinen, edelverzierten Handspiegel, dessen Rückseite aus Quecksilber bestand, behutsam entgegen. Doch als er einen Blick hineinwarf, erstarb sein fröhlicher Gesichtsausdruck. Er ließ den Spiegel auf die Bettdecke fallen und drehte sich panisch um, so als hätte er einen Geist hinter sich gesehen. »Was ist los?« fragte Eberhard, doch Ryan schien ihm nicht zuzuhören. Er griff erneut nach dem Spiegel und begann plötzlich hysterisch zu schreien. Er schrie und schrie, kreischte, dass er sterben würde, brüllte, dass es vorbei wäre. Völlig von den Sinnen schrie Ryan sich seine Seele aus dem Leib. Warum er ihn verfolgen würde, dass er verschwinden solle. Eberhard bekam es mit der Angst zu tun. Hastig drückte er auf den Klingelknopf an seinem Bett, um einen Pfleger oder eine Schwester zu rufen. Doch noch bevor jemand zur Hilfe kommen konnte, hatte sich Ryans Geschrei in einen heftigen Hustenanfall verwandelt. Er hörte sich grässlich an, ein trockener, schmerzhafter Husten, bei dem man dachte, die Lunge würde jederzeit mit aus dem Hals rutschen. Eberhard klingelte jetzt Sturm. Immer wieder drückte er auf den kleinen Knopf und rief laut um Hilfe. Doch es kam niemand. Ryan war mittlerweile blau angelaufen. Er hustete und hustete. Seine strahlend weiße Bettdecke zierten inzwischen kleinste Blutspritzer, die beim Husten aus seinem Rachen herausgeschleudert wurden. Die letzten Worte, die Ryan noch sagen konnte, bevor er den Spiegel auf den Nachttisch fallen ließ und sein Husten und seine Stimme für immer verstummten, waren: »Es tut mir leid um deinen Spiegel, aber du wirst ihn nicht mehr aufheben können.« Danach kippte sein Oberkörper nach hinten und er war tot. Zumindest war es das, was die Schwester, die nur kurze Zeit später hereinstürmte, feststellte. Der behandelnde Arzt schien überrascht über den plötzlichen Tod seines Patienten. Die Tests ergaben zwar eine Viruserkrankung, die alle Symptome erklärte, doch war diese nicht tödlich und hätte durch die Gabe von Antibiotika schnell behandelt werden können. Meinen Spiegel, sagte Eberhard plötzlich, als seine Schwester gerade ein neues Bett in den Raum schob und es anschließend beziehen wollte. Wie bitte? Meinen Spiegel. Ich habe dem Patienten meinen Spiegel geliehen. Er liegt noch auf dem Nachttisch. Er ist ein Geschenk von meiner Frau. Könnten Sie ihn mir bitte wiedergeben? Verdutzt wandte die Schwester ihren Blick von dem Rentner mit dem gebrochenen Arm ab und blickte auf den kleinen Nachttisch, auf dem ein edel verzierter Spiegel lag. Seine Rückseite war aus Quecksilber. Sie streckte ihre Hand nach dem verschnörkelt im Griff aus, doch zu ihrer Überraschung konnte sie den Spiegel nicht aufheben. Eberhard hatte alles beobachtet. »Was ist los?« »Ich weiß nicht. Der Spiegel scheint festgeklebt zu sein. Ist das ein Scherz oder so?« Eberhard blickte die Frau mit großen Augen an. Dann stand er auf und ging langsamen Schrittes zum Nachttisch herüber. Doch auch er war nicht in der Lage, den Spiegel auch nur einen Millimeter von der Tischplatte des Nachttisches zu trennen. Niemand schaffte es. In den nächsten 24 Stunden verzweifelten zwei Hausmeister, mehrere Pfleger, ein Klempner und sogar ein Besucher, der seiner Figur nach zu urteilen viel Kraftsport machte, dabei den Spiegel vom Nachttisch zu trennen. Was hatte Ryan in dem Spiegel gesehen? Warum wusste er, dass er sterben würde? Und woher wusste er, dass es niemandem möglich war, den Spiegel je wieder aufzuheben?
Also zuerst mal ein sehr klassischer Kliman mit den Fragen am Ende, würde ich sagen. Okay, das ist ja eine mega merkwürdige Geschichte. Also als das erste Mal dieser Mann auftaucht, da hatte ich direkt in meinem Kopf so, okay, ist der Teufel, das ist der Teufel. Ich habe schon genug Filme und Spiele gesehen und so weiter, das ist auf jeden Fall der Teufel.
Ich dachte immer, der Teufel ist rot und hat Hörner.
Nee, das ist der Gentleman-Teufel. aber dann war das ja irgendwie doch nicht so ein Fokus. Ich musste voll viel an die Geschichte von X-Factor denken. Die habe ich auch, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt, als eine, die mir im Kopf geblieben ist. Mit der Frau, die meint, sie ist hässlich geworden. Und,
das ist eine deiner Lieblingsstories, glaube ich, ne?
Ja, genau. Die, also einfach, weil ich Schiss hatte vor diesem Gesicht. Ja. Und zum Schluss guckt sie in diesen Spiegel und ist halt ultra hässlich. Und ich dachte, das wird's. Und ich dachte zwischendurch so, ah, okay, das ist die Geschichte nur umgedreht ein bisschen. Hab mich dann aber auch gewundert, was dieser Mann soll. Aber dann war es das ja doch nicht. Und die ist so speziell. Die ist so speziell, dass ich auf jeden Fall schon wieder sagen würde, okay, das hast du irgendwo her. Das heißt natürlich nicht, dass sie ausgedacht, dass sie echt sein muss. Kann auch ausgedacht von irgendwo her sein. Aber das ist so speziell. Mit diesem Spiegel, der sich dann nicht mehr bewegen lässt, da klingelt gar nichts, sagt mir überhaupt nichts, außer halt hier die König Artus-Sage oder sowas.
Ach, mit dem Schwert.
Aber.
Tja, vielleicht muss er einfach noch der Auserwählte kommen.
Wer den Spiegel aufnimmt.
Der Mann mit der Melone, der kommt
da. Da wird der neue Teufel auf jeden Fall.
Spiegel.
Okay. Und Ryan hatte jetzt irgendeine Krankheit, die mit Antibiotika heilbar gewesen wäre? Also angeblich laut den Ärzten. Okay. Ha. Fällt mir ganz schwer, das jetzt so zu sagen. Da klingelt nichts. Ich denke die ganze Zeit, ob ich das irgendwie schon mal... Es wird ja irgendwas mit dem Quecksilber zu tun haben. Aber das schmilzt ja nicht. War das Uri Geller? Hat der Achatstein Schalosch das Ding einfach mal festgeschmolzen oder sowas? Ich habe gar keine Ahnung. Ich werde sie auf jeden Fall nochmal hören müssen.
Müssen? Das klingt immer so abwertend. Ich muss sie noch hören, du. Oh Mann.
Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
Ah ja, stimmt.
Weil ich das ja möchte.
Stimmt. Entschuldigung.
Ja, okay. Ein schweres Schicksal. Oh, der Spiegel ist auch wie hier Mjolnir. Der Hammer von
Thor.
Thor.
Aha. Kann nur einer anheben.
Okay, ich hör die Geschichte nochmal an. Ich bin sehr gespannt, was die Kommentare zu der Geschichte sein werden. Ob es da wieder
jemanden gibt, der das kennt.
Der sagt,
weiß,
oh, yo, kenne ich auf jeden Fall. Das ist doch der Quecksilberspiegel aus Quakenbrück.
Man kennt ihn.
Wir werden sehen. Ich bin gespannt.
Ausgestellt im Quakenbrücker Museum.
Ja.
Im Spiegelkabinett aus Quakenbrück.
Oh, stimmt. Alles gibt's denn? Das wäre ein cooles Museum, so berühmte Spiegel.
Oh, da könnte man ja Alter, da könnte man auf jeden Fall was machen. So Napoleons kleiner Handspiegel oder der große Spiegel von Sissy vor diesem Spiegel oder
der Spiegel Nähegap.
Ja.
Vor dem Harry stand.
Ey, das wäre geil. Ein richtig krankes Spiegelkabinett mit geilen Spiegeln.
Und dann aber auch ganz viel, wirklich genauso was so der Nähegap-Spiegel, auch so aus Film und Fernsehen. Und hast
ja,
du so den von Schneewittchen und
ja,
so weiter.
Ja, das originale Ding aus dem Film und so.
Das wäre cool.
Das wäre geil. Und. Falls es irgendjemand funden will.
Ja.
Irgendein reicher Investor.
Und umsetzen, weil ich habe auch keine Lust, das umzusetzen. Ja. Das muss auch wer anders machen. Aber die Idee ist jetzt da. Ihr könnt euch die gerne nehmen. Wir möchten einfach nur so eine goldene Plakette, wo drauf steht: Idee bei Geschichten aus dem Altbau, dann sind wir happy. Müsst nichts sein.
Ja, ja. Gut, machen wir weiter im Text. Ja. Wir haben noch eine Geschichte, ich bin gespannt und möchte sie hören.
Meine Geschichte, diese Folge, trägt den Namen Eastern Boulevard. Lennys bleiche Hand griff nach der gläsernen Kaffeekanne und zog sie aus der Maschine. Dabei tropfte noch ein wenig Kaffee heraus, der die Kanne verfehlte und auf die heiße Bodenplatte traf. Zischend verdampfte er und verbreitete den Geruch von Nachtschicht in dem nur noch spärlich beleuchteten Polizeirevier. Beinahe alle Tische waren unbesetzt und die jeweiligen Lampen ausgeschaltet. Das elektronische Geräusch der Neonleuchten an der Decke summte leise in Lennys Ohren, während der Kaffee schlürfend zurück in die Notzentrale schlurfte. Er ließ sich Zeit. In Fairfax, Virginia, war die Nachtschicht in der Notrufzentrale eher sinnbildlich besetzt als tatsächlich notwendig. Die gelegentlichen Verbrecher der Gegend schienen einen ebenso bürgerlichen Tagesablauf zu haben wie alle anderen und verstießen höflicherweise zu vernünftigen Tageszeiten gegen das Gesetz. Lenny übernahm gerne die Nachtschicht. Tagsüber war ihm tendenziell immer zu viel Trubel auf dem Revier. Nachts musste er nur mit 2-3 Streifen Funkkontakt halten und wichtige Notrufe beantworten, wenn sich zum Beispiel Mrs. Miller mal wieder von ihren Nachbarn gestört fühlte oder Mr. Gordon seinen Hund verloren hatte. Die Zeit zwischen den Anrufen verbrachte Lenny damit, Groschenromane zu lesen und einen Kaffee nach dem anderen in sich hineinzugießen. Er ließ sich auf den gefederten Schreibtischstuhl an der Notrufkonsole fallen, stellte den Kaffee auf einen der vielen braunen Abdrücke vorheriger Tassen auf dem Pult und griff nach seiner neuesten Errungenschaft. Ein Gruselroman, der den fantasievollen Titel »Frühstück mit dem Knochenmann« trug. Vor ihm flackerte eine kleine Digitalanzeige, die Datum und Uhrzeit zeigte. 7. Oktober 1970, 3.14 Uhr. Er konzentrierte sich auf die gedruckten Worte in seiner Hand und begann zu lesen. Doch er hatte keine 2 Seiten geschafft, als das Funkgerät ein Knacken von sich gab.
»Hier Wagen 3, Zentrale, bitte komm.«
»Hier Zentrale, was gibt's?«
Wir haben ein 1030B. Wir brauchen Verstärkung und mehrere Krankenwagen auf dem Eastern Boulevard.
1030B. Autounfall mit Verletzten, dachte Lenny. Sofort war er hellwach und gab die Informationen an den medizinischen Notdienst und die anderen Streifen weiter. Was ist passiert? Hakte er währenddessen bei seinem Kollegen nach.
Psychiatrietransport. 20 Insassen sollten wohl verlegt werden. Warum auch immer das nachts geschehen musste. Der Wagen hat sich überschlagen. Viele von ihnen sind verletzt. Ein paar andere scheinen weggelaufen zu sein. Wann können wir mit der Verstärkung rechnen?
Wagen 2 ist nur noch 3 Kilometer entfernt. Wagen 1 braucht noch etwa 10 Minuten.
Verstanden, Zentrale. Ich muss mich jetzt um die Verletzten kümmern. Over und aus.
Mit einem letzten Knacken verstummte das Funkgerät und ließ Lenny mit einem mulmigen Gefühl und dem Surren der Neonleuchten alleine zurück. Vier Touchdowns. Ich hab dir doch gesagt, der Junge ist ein Teufelskerl. Bob war im Kopf noch immer bei dem Footballspiel, das sie sich angesehen hatten, während er mit seiner Verlobten Nicole den Eastern Boulevard entlangfuhr. Es war der frühe Abend des 19. Oktobers. Die untergehende Sonne schien leuchtend rot zwischen den Bäumen hindurch. Das junge Paar hatte Verwandte in Fairfax besucht, bevor sie gemeinsam zum Spiel gefahren waren. Nicole fand Football zwar auch unterhaltsam, konnte dem Ganzen aber bei weitem nicht so viel abgewinnen wie ihr Verlobter Bob. Doch sie liebte es, das Leuchten in seinen Augen zu sehen, wenn seine Mannschaft gewann oder irgendetwas anderes Tolles im Spiel passierte. Grinsend schaute sie ihn an, wie er unablässig aufgeregt vor sich hinredete, Spielzüge rekapitulierte und schon mal die nächsten paar Spiele vorhersagte. Dann machte die Straße eine Kurve und gab den Blick auf den Horizont frei. Feuerrot brannte der Himmel vor ihnen und färbte die Wälder in der Distanz in warme Farben. »Schatz, schau mal!« Selbst dem aufgeregt erzählenden Bob verschlug der Anblick kurzerhand die Sprache. Während die Augen des Paares auf den Horizont konzentriert waren, bemerkten sie nicht, wie sie an einigen dunklen Reifenspuren vorbeifuhren, die von der Straße führten, direkt zu einem stark beschädigten Baum, der noch immer mit vielen kleinen Teilen eines zerstörten Autos umringt war. Und so erinnerte Bob sich auch nicht an die Geschichte, die Nicoles Vater ihnen vorhin erzählt hatte. Von einem Transporter, der verunglückt war, von Insassen der geschlossenen Psychiatrie, die aus dem Wagen geschleudert wurden, von 5 Verstorbenen und einem, der noch immer vermisst wurde. Wir haben es doch nicht eilig, oder? Lass uns doch noch kurz hier halten und den Sonnenuntergang ansehen. Sie hatten es tatsächlich nicht eilig, dachte Bob und lenkte den Wagen kurzerhand auf die nächste Abfahrt der Straße, von der aus man freie Sicht auf die umliegenden Wiesen und den Horizont hatte, und zog die Handbremse. Der Motor des Wagens tuckerte weiterhin beruhigend vor sich hin, während warme Luft aus den Schlitzen der Heizung blies. Arm in Arm starrten die beiden in trauter Zweisamkeit in Richtung Horizont und beobachteten, wie sich die Farben langsam vermischten und veränderten, von gelb-orange über tiefes Rot, bis ein warmes Lila den Himmel bedeckte und es kurz davor war, dunkel zu werden. Plötzlich schreckte Bob hoch und fuhr herum. Er hatte das Gefühl, gerade etwas im Augenwinkel gesehen zu haben. Doch er konnte nichts erkennen, auch nicht in den Rückspiegeln. Trotzdem hatte sich ein seltsames Bild von weißen Ohren in seinem Hirn festgesetzt. Großen weißen Hasenohren. »Alles okay, Schatz?«, fragte Nicole mit einem Anflug von Angst. »Ja, tut mir leid, ich weiß auch nicht, was gerade los war. Ich dachte, ich hätte etwas.« Nicoles Schrei riss ihn aus seinen Gedanken und sein Blick flog zur Beifahrerseite des Wagens. Eine Gestalt war plötzlich aus den Büschen aufgetaucht. Es war zu dunkel, sie genau zu erkennen, doch sie war in dreckigem weißen Pelz gekleidet und trug etwas wie Fell auf dem Kopf. Sie sah so merkwürdig aus, dass Bob erst nach ein paar Sekunden die kleine Axt in ihren Händen erkannte. Instinktiv drückte er auf das Gaspedal und ruckartig setzte sich der Wagen in Bewegung. Doch viel langsamer und lauter, als Bob erwartet hatte. Nur noch wenige Schritte, bis der Fremde bei ihnen war. Er schien etwas zu schreien. Es klang, als riefe er, das ist Privatgelände. Bob musste sich verhört haben. Dann endlich fiel ihm die Handbremse ein. Er löste sie und der Wagen machte einen Satz. Doch gleichzeitig holte der Fremde aus. Die Axt glitt aus seinen Händen und krachte laut durch das Fenster auf der Beifahrerseite. Zum Glück traf Nicole nur der Stiel an der Schulter, bevor die Axt klirrend mit den Splittern in den Fußraum fiel, während Bob sich bereits wieder auf der Straße befand und mit mörderischer Geschwindigkeit davonraste.
Wagen 4 an Zentrale, bitte kommen.
Hier Zentrale, was ist los, Wagen 4?
Ein junges Paar, beide Mitte 20, wurden augenscheinlich überfallen. Sie scheinen unter Schock zu stehen. Jedenfalls ergeben ihre Aussagen nicht allzu viel Sinn. Wir brauchen trotzdem eine Streife auf dem Eastern Boulevard. Angeblich soll dort ein Mann mit einer Axt gesichtet worden sein.
Verstanden, Wagen 4. Irgendwelche Informationen über sein Aussehen? Wagen 4?
Naja, angeblich trägt er so etwas wie ein weißes Hasenkostüm.
Wagen 4, bitte wiederholen. Ich glaube, ich habe missverstanden. Doch während Lenny zuhörte, wie Wagen 4 die Aussage wiederholte, musste er unweigerlich an den verunglückten Transporter aus der Psychiatrie vor fast 2 Wochen denken und den einen Insassen, den sie bis heute nicht gefasst hatten. Man erzählte sich, er hätte seine gesamte Familie samt Kindern ermordet, an einem Ostersonntag. Mit einem leichten Schauer im Rücken legte Lenny das Funkgerät zur Seite und schickte eine Streife auf den Eastern Boulevard. Ächzend stand Paul aus seinem Stuhl auf. Es war wieder an der Zeit, seine Runde zu drehen. Einmal pro Stunde erinnerte ihn ein kleiner Wecker daran. Er legte die Tageszeitung vom 29. Oktober zur Seite, griff zu der Taschenlampe und dem Funkgerät, die vor ihm auf dem Tisch lagen, streifte sich die Jacke, auf deren Rücken in großen Buchstaben Security gedruckt war, über und verließ den Container, in dem er seine Pausen verbrachte. Er schaute auf seine Armbanduhr. 3:01 Uhr. Als ihm der erste kalte Windhauch entgegenschlug, zog er den Reißverschluss der Jacke schnell bis nach ganz oben zu. Das große Gelände der im Bau befindlichen Siedlung war weit und leer. Einzelne Baustrahler erhellten hier und da die Wege zwischen den unfertigen Häusern. Um das gesamte Gelände, das direkt an dem langen Eastern Boulevard lag, war ein großer Zaun gezogen worden. Pauls Aufgabe als Nachtwächter bestand im Großen und Ganzen daraus, den Zaun einmal abzugehen und nach Löchern zu schauen. Leicht verdientes Geld, wenn man kein Problem damit hatte, nachts wach zu sein. Leise pfeifend schlenderte der Mann Mitte 40 los, die Taschenlampe lose am Gürtel baumelnd. Kaum war Paul beim äußeren Zaun angelangt und leuchtete nach und nach die einzelnen Elemente ab, ließ ihn ein Geräusch innehalten. Das Geräusch an sich war nicht allzu außergewöhnlich. Es klang wie ein hölzernes Klopfen. Merkwürdig war jedoch die Richtung, aus der es kam, nämlich mitten aus der umzäunten Siedlung. Paul zögerte nicht lange, bevor er den Zaun Zaun sein ließ und sich in Richtung des Geräusches bewegte. Vorsichtshalber schaltete er seine Taschenlampe fürs Erste aus. Er kam dem Geräusch langsam aber sicher näher, bis ihn nur noch ein Haus von dem Ursprung trennte. Langsam ging er an die Ecke und spähte herum. Einige Meter vor ihm stand eine Gestalt auf einer unfertigen Veranda, den Rücken zu Paul gewandt. Sie war groß und haarig. Als wäre der ganze Körper mit einem dichten, dreckigen Pelz bedeckt, der fleckig schwarz, weiß und grau war. In ihren Händen blitzte im Licht der Baulampen nach jedem Klopfen der Kopf einer Axt mit langem Griff auf, die sie wie ein Metronom wieder und wieder gegen einen Pfeiler der Veranda krachen ließ. Holzspäne splitterten umher. Paul schluckte und kam hinter der Ecke hervor. Hey, Sie! Was tun Sie hier? Das ist Privatgelände!" Die Gestalt hielt inne. Dann, ohne sich zu Paul umzudrehen, hob sie die Axt erneut und rief zwischen den erneuten Schlägen gegen die Veranda herüber. "Ihr alle betretet unbefugt fremdes Privatgelände. Und wenn du nicht verschwindest, dann schlage ich dir den Schädel ein." Stille. Langsam griff Paul zu der Taschenlampe, die an seinem Gürtel hing, und schaltete sie ein, während er sie auf die Gestalt richtete. Jetzt erst erkannte er den zusammengenähten Pelz, in den sie gekleidet war, und sah zwei große, knorrige Fetzen, die wie lange Hasenohren aussahen. Dann drehte der Fremde seinen Kopf herum, und Paul erkannte ein irres Grinsen. Als der Fremde seine Axt ein weiteres Mal hob, während er noch immer in die Richtung des Nachtwächters starrte, bekam dieser es endgültig mit der Angst zu tun und sprintete so schnell er konnte zurück in seinen Container, den er sorgfältig und außer Atem von innen verschloss.
Wagen 2 an Zentrale, bitte kommen.
Zentrale hier, seid ihr an der Baustelle angekommen?
Ja, wir haben einen völlig verängstigten Nachtwächter namens Paul Miller vorgefunden. Vom Verdächtigen jedoch keine Spur. Aber eine Axt und eine zerstörte Veranda haben wir gefunden.
Selbe Täterbeschreibung wie beim letzten Mal?
Beinahe. Neuer Pelz.
Lenny schüttelte ungläubig den Kopf. Die zweite Sichtung eines Mannes im Hasenkostüm in 10 Tagen. Dazu die vielen Berichte über gehäutete Hasen, die letzte Woche gefunden wurden. Und nach wie vor keine Spur von dem entlaufenen Irren. In den nächsten Tagen und Wochen sprachen sich die Gerüchte über den Verrückten im Hasenkostüm herum, bis schließlich jeder in Fairfax und Umgebung davon gehört hatte. Und mit der Verbreitung häuften sich auch die Sichtungen des Verdächtigen, genauso wie die Sichtung toter und gehäuteter Hasen in der Umgebung. Doch nach knapp über 50 Sichtungen stoppten sie abrupt. Und die Gestalt im Hasenkostüm wurde nie wieder gesehen, so wie man auch den letzten verbliebenen Flüchtigen des Autounfalls nie wiederfand.
Also unser Osterhase aus der Klapse.
Ja.
Häutet Hasen oder häutet kann man gar nicht sagen. Wir nennen das hier einfach noch sogar so einen speziellen Begriff, oder? Zieht den Hasen das Fell über die Ohren und macht sich dann Pelz draus und erschreckt Leute, mehr oder weniger. Wahrscheinlich hat er vielleicht sogar mal in dieser Bude da gewohnt.
Ja, die wird ja so gebaut. Die ist ja noch, da war ja nix.
Das ist ja aber die unfertige, ach stimmt, unfertige Veranda, ja. Nee, stimmt, genau, sorry. Hä, aber hat er da sein Grundstück mal gehabt oder was?
Und sein da Bau, hat er seine Hasenbau?
Da seine Familie da abgeschlachtet. Der tut ja, also, der macht ja nichts. Da geht ja keiner, kommt ja keiner zu Schaden, so wirklich, ne?
Na gut, also, er wirft eine Axt auf die Beifahrerin.
Ja, genau, wir wissen auch, das ist, was hast du gesagt? Wie viele bei dem Unfall? 3 Tote?
5 Tote?
5 Tote?
Ja. Einer ist weg und dann sind 14 Überlebende.
220. So viel waren in dem Auto da,
20
oder was?
20 Stück, ja.
Okay. Gut, aber gut, streng genommen wissen wir nicht, warum die tot sind, ne?
Naja, gut, das Auto hat sich überschlagen.
Okay, aber im Auto.
Achso, du meinst, dass er die vielleicht auf dem Gewissen hat?
Keine Ahnung. Keine Ahnung, das war jetzt meine Frage. Aber gut, gehen wir mal davon aus, die sind einfach bei dem Unfall gestorben. Mhm. Dann haben wir einfach einen Verrückten, der sich ein Hasenkostüm näht und Leuten mit, also gut, wir haben nicht nur einen Verrückten, vermeintlich hat er ja auch, oder nicht nur vermeintlich, der hat seine Familie umgebracht. So.
Ja.
Aber er bringt zumindest in danach, der Story da keinen mehr um.
Ja,
und er verschwindet einfach völlig random.
Ja.
Hä? Also, cool erzählt, mit diesem, dass du mit diesem Fall anfängst, der dann 2 Wochen in der Vergangenheit ist, mhm, als dann das Paar dann losfährt. Mhm. Und dann gibt's noch einen Nachtwächter, also so 3 Sichtweisen eigentlich, wenn du so willst. Fand ich cool erzählt. Sehr crimig für deine Verhältnisse.
Weil, ja.
Mhm. So, aber halt so ein Psycho-Heini.
Ich bin sogar für meine Verhältnisse.
Ja, das soll ja gar nicht negativ klingen. Nee, du machst nicht so viel Crime.
Ich sehe es auch überhaupt nicht so negativ. So, aber ich finde es so lustig, dass man einfach dieses stilmäßig, das habe ich bei dir ja auch, dass ich sage, oh, das ist aber eine komische Geschichte für Christoph. So.
Ja. Ja, aber dann ist es halt irgendwie jetzt so ein Irrer. Also ja, das kann genauso passiert sein. Das kann auch genauso einfach aus deiner Feder stammen. Da muss ich nochmal hinhören, beim Probehören.
Da musst du wohl nochmal hinhören.
Ja. Und ihr solltet jetzt auch ganz genau hinhören, Leute. Denn wir wollen Danke sagen. Wir wollen uns bedanken bei den Leuten, die uns in den letzten 2 Wochen unterstützt haben. Mhm. Ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank an 788.
Er ist wieder da.
der uns weiterhin, kann man eigentlich sagen, bei Patreon supportet. Er hat nämlich eigentlich gesagt, dass er langsam raus ist. Und dann hat er gemerkt, dass es ja 3 verschiedene Arten von, sag ich mal, Beträgen gibt, mit denen man uns supporten kann. Und dann hat er gesagt, ah komm,
da bin ich wieder dabei.
Die Kohle habe ich auch noch über. Vielen Dank, mein Lieber.
Und auch 788 darf deswegen unsere Folgen natürlich werbefrei hören. Denn wir laden die bei Patreon und Steady natürlich werbefrei hoch.
Und er kann vor allem auch nochmal alle extra Folgen nochmal nachhören und nochmal wiederhören, die wir in der Zwischenzeit da exklusiv für unsere Patreons und Steadys hochgeladen haben.
Genau. Auch Danke sagen wollen wir natürlich an die Leute, die uns hier wieder ein paar Strafeuros da gelassen haben. Und das sind Wiebke, Nina bei 2 Geschichten, Melanie bei 2 Geschichten und Frauke hat uns einfach alles geschickt, was in 2022 falsch gelaufen ist. Und anscheinend lag sie 17 Mal falsch. Ist eine gute Quote auf jeden Fall. Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an Rune, der noch am Aufholen unserer Geschichten ist und bei Folge 50 seinen eigenen Namen auftauchen hören hat.
Rune, vielen Dank.
Dankeschön. Danke an euch alle und dafür, dass ihr uns supportet habt.
Genau, wenn ihr uns auch supporten möchtet, wenn ihr auch wollt, dass euer Name hier mal gedroppt wird, dann geht auf unsere Website www.geschichtenausdemaltbau.de. Da findet ihr alle Links, wie ihr das tun könnt, wie ihr uns unterstützen könnt. Da könnt ihr auch unseren Podcast hören, da könnt ihr uns auch bei Twitch schauen. Wir streamen nämlich mehrfach in der Woche live auf Twitch. Checkt das aus und guckt euch die Seite gerne mal an. Der Shop ist aktuell nicht mehr online. Wir haben nämlich keine Artikel mehr. Deswegen ist es alles ausverkauft. Vielen Dank an alle, die uns auch über unseren Shop unterstützt haben und sich ein T-Shirt oder eine Tasse gegönnt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Aber wie gesagt, der Shop ist gerade nicht mehr aktiv.
Wenn ihr ein bisschen was über die wahren Hintergründe unserer Geschichten sehen wollt, und zum Beispiel haben wir da letztens ein Bild hochgeladen von Phineas Gage.
Kikuwi übrigens wieder, ich muss ihn wieder nennen hier, hat gesagt, wir haben den immer falsch ausgesprochen, den Namen. Oh. Und er hat ihn richtig getriggert.
Wie
deswegen,
man den
keine
aus?
Ahnung, wahrscheinlich Phineas Gage.
Phineas Gage. Okay, auf jeden Fall, wer ein Bild von dem sehen will und wie das aussieht, wenn so eine 1 Meter Metallstange in einem Schädel drin ist, der findet das bei uns bei Instagram. Außerdem findet ihr dort die Abstimmung zu den Geschichten, ob ihr glaubt, dass die wahr sind oder nicht. Das ist immer in den Stories an den Freitagen zwischen den Releases und natürlich den Folgenpost, wo ihr drunter schreiben könnt. Was hatten wir noch für eine Frage vorhin?
Ob ihr das wollen würdet, wenn euch jemand sagen könnte, wann ihr sterben würdet.
Genau, also was gerne da, genau wie eure Vermutung, ob die Geschichten von heute wahr sind oder nicht, unter dem Folgenpost der jeweiligen Geschichte und da gerne ein Follow dalassen. Was ihr auch dalassen solltet auf zum Beispiel iTunes oder Spotify, ist eine kleine Bewertung. Das geht nämlich sehr schnell und hilft uns sehr, damit andere Leute unseren Podcast finden können und auch in den Genuss dieser Podcast-Folgen kommen können.
Genau. Also, Website angucken, Podcast abonnieren, Instagram abonnieren und eine Bewertung schreiben. Da ist nicht so viel verlangt.
Kriegt ihr hin. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran wart.
Ja, vielen Dank.
Und euch noch, das macht eh der andere.
Genau, macht es gut und
bis bald, Rian.
Tschö mit Ö.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.